Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Fokus Israel. Heute mit einem spannenden Thema, was du, Asaf, mitgebracht hast, das Thema Glück. Als ich es gelesen habe, du hast mir geschrieben, dachte ich, Israel im Krieg und das Thema Glück, wie passt das zusammen?
Ja, Detlef, ich fange doch mit einer Frage an. Und ganz persönlich, es bleibt dann nur unter uns, weißt du.
Okay, hört ja niemand zu.
Hört ja niemand. Bist du glücklich?
Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt könnte man sagen, okay, geht's mir gut? Wie gut geht es mir auf einer Skala von 1 bis 10? Jetzt bin ich schon mitten im Thema. Im Moment würde ich sagen, ja, ich bin glücklich.
Ja, das ist toll, das freut mich. Und wenn du so Menschen in deinem Umfeld zuhörst und fragst, wie nimmst du das wahr?
Ja, ist spannend. Mir kommt jetzt so die Frage, woran macht man das denn fest? Jemand ist vielleicht mit viel weniger im Leben glücklich als ich oder erst mit viel mehr glücklich als ich. Aber heute Morgen hatte ich Kontakt noch zu einem Freund. Wir kennen uns von früher und der schrieb, dass es ihm gerade nicht so gut geht und dass er so ein bisschen leidet auch an seiner Psyche. Und da habe ich so gemerkt, hey, ja, es gibt Menschen in meinem Umfeld, ich merke denen das gar nicht so an, wenn sie es nicht sagen würden, aber die sind nicht so glücklich.
Ja, das ist eine ganz, ganz subjektive Sache, die hängt natürlich von mehreren Faktoren ab und die ist ja nie bei uns Menschen konstant. Und dennoch gibt es unter Gruppen und Gruppierungen auch unterschiedliche Ergebnisse durchschnittlich. Und ein Staat ist letzten Endes auch eine Gruppe, eine große Gruppe, natürlich mit unzähligen, vielen Gruppen, die als Puzzleteile diesen bilden. Aber es ist ein Indikator. Und seit 2012 veröffentlicht die UN eine wissenschaftliche Skala, wie du gesagt hast, ein Index oder ein Report, das heißt World Happiness Report. Und das hat richtige wissenschaftliche Herangehensweisen mit Siegel. Das ist nicht nur alleine subjektiv. Und da möchte ich mit dem Ende anfangen. In Israel sind Menschen auch im letzten Bericht, der letzte Bericht ist vom März 24. Das heißt schon nach dem 7. Oktober 23 und nach Beginn des Krieges, wobei die Befragung, die fiel gerade in der Zeit, als die Entführten schon entführt waren, es war nach dem 7. Oktober, aber noch im Oktober und vor dem Beginn des Krieges im Gazastreifen. Natürlich hat es einen Einfluss darauf. Und man nimmt die Ergebnisse der letzten 3 Jahre, das wird berücksichtigt. Und die Ergebnisse sind erstaunlich. Israel schneidet weltweit an Platz 5.
Oh. Ja. Das ist sehr gut. Ich meine, wahrscheinlich sind die skandinavischen Länder ziemlich weit vorne, oder habe ich so in Erinnerung? Norwegen, Finnland, glaube ich.
Finnland ist an erster Stelle schon mehrere Jahre, das richtig. Ist richtig.
Wahnsinn, ja.
Und Dänemark an zweiter Stelle, Island, Schweden und dann kommt Israel.
Das ist ja spannend. Aber jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was sind denn dann so Kriterien? Also woran wird das gemessen?
Genau, das macht man an 6 fixen Kriterien fest. Einkommen, mentale und physische Gesundheit, soziale Unterstützung, Freiheit, Vertrauen und Großzügigkeit. Und es fließen dann am Ende, wenn alles zusammengerechnet ist mit einem Punktsystem, kommen schon Makrofaktoren rein, wie Bruttoinlandprodukt und halt so staatliche Aufgaben. Und du darfst raten, wo schneidet die Schweiz ab? Wir haben ja ziemlich viele Hörerinnen und Hörer in der Schweiz.
Ja, genau. Also wir fangen mit den Schweizern an, bevor wir zu den Deutschen kommen, meinst du?
Ja, das macht mathematisch Sinn.
Okay, also jetzt vor dem Hintergrund, die Schweiz natürlich mit einem hohen Pro-Kopf-Einkommen im Schnitt und so.
Ja, und sehr guten Dienstleistungen und alles funktioniert, wie es soll, mehr oder weniger.
Und ein wunderschönes Land mit auf engstem Raum paradiesische Seen und Berge und so weiter. Ja, auf welchem Platz ist die Schweiz?
Ja, ich meine, wenn du einen Menschen befragst, nachdem er mit Rösti versorgt wurde, wie viel, an welcher Stelle landet dann die Schweiz?
Also, ich würde jetzt mal sagen, wenn Israel auf Platz 5 ist, ist die Schweiz vielleicht so auf Platz 8, 9, 10?
Sehr gut, sehr gut. 9.
9? Oh, ja. Wow, da war ich nicht schlecht.
Gar siehst du? Nicht,
also unter den Top 10.
Ja. Ja, und Deutschland?
Oh, ja. Ich glaube, das
24.
ist durchwachsen. Ich hätte jetzt auch in die 20er wäre ich tatsächlich gegangen.
Ja.
24, ja, okay.
Ja, ja. Und die USA? Boah.
Wahrscheinlich 25?
23, ja.
Ah, knapp vor Deutschland, aber richtig. Fast.
Ja, sehr, fast sehr gleich. Ähnlich vergleichbar. An letzter Stelle ist Afghanistan. Kein Wunder. Und an vorletzter Stelle ist der Libanon. Beide Staaten, in denen fast nichts funktioniert und terroristische Organisationen vieles vom Sagen oder kompletter Sagen haben. Das ist auch keine Überraschung.
Ja, aber jetzt sag nochmal, Asaf, wie wird das denn dann praktisch gemacht? Man führt dann Interviews oder Fragebögen?
Fragebögen,
oder wie wird das?
Ja.
Das sind unter wie vielen Menschen? 1000 Leute oder was? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Anzahl kann ich dir nicht geben. Der Bericht liegt vor mir, ausgedruckt auf Papier. Ich habe es studiert, aber das wird erscheinen. Aber es ist halt eine repräsentative Menge, die statistisch Sinn ergibt. Und da habe ich, ja, natürlich ist es im Schnitt. Interessant ist, wenn du mit Israelis dich unterhältst, dann wissen alle, oh, das so toll läuft's in Israel nicht. Und ich meine jetzt nicht den Krieg. Wusstest du, dass Israel die höchste Lebensunterhaltsteuer hat, weltweit? Von allen OECD-Ländern ist Israel mit den höchsten Lebensunterhaltskosten, ganz offiziell.
Oh, Wahnsinn. Also ich wusste, dass Israel also locker mit der Schweiz mithalten kann. Das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung. Ich war ja schon einige Male in Israel. Aber ich hätte jetzt so gedacht, dass so Länder irgendwie so wie Norwegen oder so.
Also Israel ist am teuersten im OECD-Club. Und es ist ein dichtes Land. Du kriegst keinen Platz. Manchmal hast du das Gefühl, irgendwie in der Sardinenbox gesteckt zu sein. Es ist heiß. Das ist auch ein Grund für Nerven. Und die Israelis stehen im Stau als Ergebnis von Platzmangel und von nicht so guten öffentlichen Verkehrsmitteln. Es macht sich, aber es ist bei weitem nicht so gut wie in der Schweiz. Auch weniger gut als in Deutschland.
Eben, ich würde sagen, da gibt es ja einige Faktoren, die nicht so glücklich machen in Israel. Aber dann müssten doch die anderen Faktoren ziemlich zu Buche schlagen, oder?
Richtig, und das sieht man an der einzelnen Bewertung der Kriterien und die soziale Unterstützung. Und das ist das, wo die Israelis am besten punkten. Und zwar ist es eine, trotz Zerstrittenheit, ist das eine Gesellschaft, in der du weißt, Menschen haften füreinander und sie sind engagiert und sie sind vernetzt.
Also mit haften füreinander meinst du, Menschen sind füreinander da, stehen füreinander ein.
Richtig. Das ist sowohl im Gefühl, in der Wahrnehmung, als auch praktisch in wirklich sichtbaren gesellschaftlichen Apparaten. Wenn du zum Beispiel in Israel einen Rollstuhl brauchst, jetzt kommt meine Reiseleiter-Tätigkeit zu Wort, und ich weiß, es kommt jemand und sie wollen nicht extra noch einen Rollstuhl oder Krücken oder sowas mitnehmen, aber vor Ort merken sie, war doch keine gute Idee. Mir würde etwas doch helfen, ab und zu mal Krücken zu benutzen. Wegen einer doch, ja, man will doch besser unterwegs sein und das belastet. Was mache ich dann, wenn ich in Deutschland bin? Wie ich bin in einer Reisegruppe, wie komme ich an Krücken? Oder wie komme ich an ein Beatmungsgerät, wenn ich es nachts nur brauche? Also Atemunterstützung. Ich hab's, meins ist kaputt und ich will es aber nicht kaufen. Ich bin nur ein Tourist oder ich brauche eine Babywiege, aber ich will sie nicht kaufen, weil ich brauche sie echt nur für kurz, bis das Baby es nicht mehr braucht. Das sind ein paar Monate. Und da gehe ich, in Israel gehe ich zu Yad Sara. Das ist ein Hilfsnetzwerk mit Filialen überall. Alles, was ich brauche, ist einen Ausweis vorlegen und einen Pfand abgeben. Nachher, die meisten sagen, ich will den Pfand, die Summe nicht zurückhaben. Ich spendiere das an die Organisation, aber es kostet nichts und es ist immer alles verfügbar. Und das ist ein Beispiel von sehr vielen in ganz verschiedenen Bereichen.
Wow, also das ist wie so ein Haus mit verschiedenen Hilfsmitteln, die man sich ausleihen kann, an jedem Ort.
Richtig, aber das war nur ein Beispiel. Und das Gefühl ist, wenn mir schlecht gehen wird, wenn ich ein Problem habe, dann werden wildfremde Menschen mir helfen. Wenn ich bin in Indien auf einer Backpack-Reise und mein Portemonnaie ist gestohlen worden. Ich weiß, ich gehe zum Hostel, in dem Israelis sind und kein Problem. Ich kriege von ihnen Geld und die ganze Hilfe, die ich brauche. Und nachher wird jemand schon ihnen oder ihrer Familie das zurück überweisen. Und ich spreche da aus der Erfahrung. Das ist überhaupt kein Thema.
Diese Solidarität, die du beschreibst, Asaf, ist das hängt das mit den Kibbuzim zusammen, dieses, dass man gemeinsam über Jahrhunderte, sag ich mal, also ist das, hängt das mit der Geschichte zusammen?
Mit Sicherheit hängt es mit der Geschichte zusammen. Man ist in einer Schicksalsgemeinschaft in einem Boot. Immer wieder kommen wir zu diesem Vergleich. Und das Wasser drumherum ist nicht immer nur ruhig. Und man ist als eine relativ kleine Gruppe mit einer echten Bedrohung, mal latent, mal spürbar von außen, und das schmiedet zusammen. Ich würde nicht sagen, dass es mit den Kibbuzim zusammenhängt, sondern umgekehrt. Die Kibbuzim sind auch eine Frucht oder ein Mitergebnis von dieser Vernetzung und von der Solidarität. Und vor allem jetzt die Kibbuzim, da kamen nach dem Holocaust so viele Menschen, die keine Familien mehr hatten. Und natürlich suchten sie dann eine Gruppe, die sie aufnimmt und als Familienersatz, ja, wo sie dann wieder einen Neustart machen können. Aber das geht im DNA weiter.
Genau, den Eindruck habe ich auch. Also das ist quasi in der DNA drin und auch in der DNA des Landes. So, und jetzt ist natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer die spannende Frage, also wie glücklich sind die Menschen in Israel jetzt nach dem 7. Oktober, beziehungsweise was hat das jetzt für einen wahrscheinlich negativen Einfluss auf die Stimmung im Land?
Ja, auch das wurde schon daraus berechnet, wissenschaftlich. Nimmt man die letzten 3 Jahre nicht rein, sondern nur die letzte Befragung, die im Oktober 23 durchgeführt wurde, dann würde Israel auf Platz 19 runterrutschen. Und das ist so steil wie eigentlich kaum oder keine Länder. Es ist extrem steil. Und die Ergebnisse wird man in den nächsten Jahren sehen, weil es halt so den Rücklauf hat, die immer die letzten 3 Jahre berücksichtigt. Da werden wir es nachhaltig spüren. Aber nicht auch in allen Kriterien. Ich schätze mal, die soziale Unterstützung, die würden besser denn je abschneiden. Weil der Krieg eben alle zusammenschweißt.
Ja, einerseits, auf der anderen Seite wächst aber auch der Unmut über nicht gelöste Probleme und Herausforderungen, Stichpunkt die Geiseln, die immer noch im Gazastreifen festgehalten werden. Das ist jetzt mal nur ein Punkt, oder die Unsicherheit natürlich im Norden und was da so dazukommt. Also das sind natürlich auch Faktoren dann über die Länge der Zeit.
Richtig, vermutlich schlägt sich das nieder in der Bewertung der politischen Führung. Da ist die Enttäuschung, das wird dann immer deutlicher sein, weil sich diese verschiedenen Ansichten, wie man zum Thema Geiseln, ja, wie man damit umgeht, das siehst du in der Politik. Das ist da der klassische Unterschied zwischen rechts und links, da haben wir drüber gesprochen. Und dieser Riss wird noch weiter wachsen. Aber das heißt nicht, dass die soziale Unterstützung darunter leidet. Und du hast eben gesagt, das geht ja, oder wir haben gesagt, das geht im DNA, wird weiter vererbt. Das siehst du auch junge Leute, die meisten Menschen, die in Israel leben, sind schon in Israel geboren, die eindeutige Mehrheit. Ja, die Zeit der Einwanderergesellschaft ist vorbei. Was ist das Durchschnittsalter in Deutschland? Weißt du das?
Oh, das weiß ich nicht. Nee, müsste ich googeln.
Ja, warte. Mhm.
Hast du es gerade?
Gegoogelt, ja, 44,6.
Oh, wow.
In Vergleich EU, ich habe hier eine Tabelle vor mir, schnell gefunden, EU 44,5. Die Schweiz ist etwas jünger, 42,7, aber alles ähnlich. Und Israel kommt jetzt, tadam, 29,2.
Wow.
Also deutlich jünger.
Weil viele Kinder auch.
Ja, natürlich, viele Kinder. Die Alterspyramide sieht ja ganz anders aus. Und ich sehe im World Happiness Report in der Gruppe zwischen 15 und 24 sind die Israelis an erster Stelle weltweit die glücklichsten.
Krass. Das ist krass, wirklich. Also das hätte ich nicht gedacht vor der Sendung.
Ja, da siehst du, denke ich, wie wichtig diese soziale Vernetzung ist, gerade im jungen Alter. Wenn das eine junge Gesellschaft ist und das Angebot, das ist einfach viel präsenter im Leben als in einer alternden Gesellschaft.
Da sprichst du jetzt einen Punkt an, oh, da würde es sich lohnen, nochmal länger drüber nachzudenken, was das bedeutet, dieser Zusammenhalt, dieses soziale Kontakte, ja, in Zeiten von Social Media, sage ich mal, echte Beziehungen zu pflegen, echte Hilfe zu erfahren, Unterstützung zu erleben, in der Familie, aber auch im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Und das schweißt natürlich zusammen. Würdest du sagen, dass das auch ein Faktor ist, weil der Druck von außen, Israel lebt ja in einem ständigen Krieg, und weil der Druck von außen so groß ist, klar, muss man auch zusammenhalten, aber eben man hält auch zusammen, dass das ein Faktor ist, im Gegensatz zu, ich sag jetzt mal, natürlich haben wir in Deutschland und Schweiz auch unsere Probleme, aber so diesen Druck, wir müssen unbedingt zusammenhalten, das ist nicht so gegeben.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mir fällt auch ein Unterschied stark auf. Israel ist ein recht kleines Land. Im Vergleich zu Deutschland, ja, mit über 80 Millionen, das ist das Vielfache. Und es ist viel familiärer. Dadurch auch, dass Familien größer sind, mehr Kinder. Jeder hat mehr Cousinen und Cousins. Ja, also jeder Stamm ist größer. Ich denke, das spielt natürlich eine fast Hauptgeige. Man kennt einander überall. viel schneller. Ja, du bist irgendwo im Ausland, Thailand, Urlaub mit Familie und du hörst Hebräisch um die Ecke. Natürlich automatisch. Du gehst hin, fragst, hey, woher kommt ihr? Wen kennen wir? Sofort hast du mindestens 5 gemeinsame Bekannte und das nächste Abendessen ist dann zusammen gebucht. Das ist bei großen Ländern mit einer anderen Staatskultur anders. Ich habe sogar selbst wahrgenommen, wie manche aus anderen Ländern einander bewusst vermeiden, weil die sind extra ans Ende der Welt gereist und wollen nicht die Artgenossen wieder da treffen, weil ja, das ist dann fast wie zu Hause.
Das stimmt. Da triffst du jetzt einen wunden Punkt. Also wenn meine Frau und ich in Fähren sind und wir hören dann deutsche Stimmen irgendwo, denken wir so, oh nee, das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Wir wollen ja wirklich Urlaub machen und nicht noch irgendwelche Deutschen treffen. Das ist komisch, oder?
Genau umgekehrt als bei uns.
Ja. Okay, ja, deswegen sind wir auch nur auf Platz 24. Das ist vielleicht. Aber
Vielleicht. Es ist komplexer natürlich als das, ja.
Aber jetzt möchte ich mal den Spieß rumdrehen, Asaf, und dich fragen. Bist du glücklich?
Du, ich bin zufrieden auf die Welt gekommen. Und seitdem ist es mehr oder weniger kontinuierlich so. Natürlich nicht immer und nicht gleich. Ich merke es, wenn Bedürfnisse, Wünsche, vor allem Grundbedürfnisse, aber auch Bedürfnisse, die nah dran sind, wenn es da nicht stimmt, dann bin ich in meiner Wahrnehmung weniger glücklich. Aber dann kann man etwas unternehmen und einiges dran machen und da kommt relativ schnell eine Besserung. Ich bin ein Optimist von Natur aus und sehe meistens irgendwie das halbvolle Glas.
Ja, das stimmt. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre und das kann ich bestätigen. Du bist da sehr ausgeglichen, sage ich mal so, wenig schwankend, so mit absoluten Hochs oder Tiefs. Und das ist auch eine Stärke. Aber jetzt, wenn du sagst, also ich habe dich ja auch erlebt, eben in den Tagen und Wochen nach dem 7. Oktober, das hat dich persönlich natürlich auch tief getroffen. Und da ging es dir ja auch nicht gut, selbstverständlich. Aber hat das jetzt auch noch einen längerfristigen Einfluss so gehabt auf deinen Gemütszustand? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, Gemütszustand. Natürlich war es ein Tief und das sind schon bleibende Schäden. Wenn du fragst und ich jetzt reflektiere, dann kann ich mit gutem, ja, ich kann bestätigen, ich denke am 7. Oktober und in der Zeit danach, dadurch, was ich erfahren habe, vor allem über Schicksale von Menschen, da ist ein Stück von meiner Seele gestorben. Und das bleibt so, das ist für immer verloren. Auf Stahl kann kein Gras wachsen.
Wow, so habe ich das noch nie gehört aus deinem Mund. Also, dass du sagst, dass da wirklich was kaputt gegangen ist in dir, ja.
Ja, das heißt nicht, dass ich die Welt und das Leben nicht liebe nach wie vor. Ich bin sehr dankbar für mein Leben und dass wir da sind überhaupt. Und das Leben kann, weißt du, mein ursprünglicher Plan war, mindestens 300 Jahre alt zu werden. Bis jetzt ist der Plan aufgegangen, aber das Leben ist mir zu kurz. Und vielleicht sogar, weil es so vergegenwärtigt wurde, so klar wurde in diesem schwarzen Sabbat, wie das kommen kann. Ähnlich wie auch in der Corona-Zeit. Du kriegst neue Prioritäten. Du priorisierst neu und siehst, was ist eigentlich wichtig. Und du bist so dankbar für das, was du hast. Und das kann alles morgen vorbei sein. Das hat dieses Gefühl spitzte sich natürlich nach dem 7. Oktober und mit dieser Gesamtentwicklung zu und nicht nur bei mir.
Also So würdest du das beschreiben, dass diese Endlichkeit, die dir da vor Augen gehalten wurde, ganz brutal, aber auch so, dass würdest du sagen, so dass das Böse im Menschen, also dass dich das so ein bisschen desillusioniert hat?
Ja, klar. Ja, klar. Und die erstmal, wozu Menschen fähig sind und wie Hass aussieht und wie er fast überall ist, wo du ihn gar nicht vermutest, halt versteckt, und wie er an die Oberfläche kam, von aus Kreisen, bei denen ich es nicht angenommen habe. Natürlich, ja.
Jetzt, wenn wir mal auf diesen Index nochmal schauen, Israel Platz 5, oder Platz 19, je nachdem, wie man jetzt rechnet. Du hast uns das erklärt. Wo würde jetzt Asaf Ze'evi sich da einordnen? Eher so Richtung Platz 5 noch, dass der überwiegende Teil doch noch zählt bei dir, oder doch ein bisschen weiter tiefer?
Wir sollten nicht vergessen, im World Happiness Report, das geht nicht um Glückshüpfermomente. Das ist eine allgemeine Zufriedenheit mit deinem Leben. Und da bin ich deutlich näher an die oberen Teile als an die mittleren. Aber das ist wahrscheinlich eine Einstellung.
Ja, das glaube ich auch. Okay, ich bin natürlich froh, das zu hören, Asaf. Was würde denn dein jüngster Sohn sagen? Wäre er mit dir auf Platz 5 oder ist er auf Platz 1 im Moment?
Also ich kann es nicht einschätzen.
Okay.
Ich denke, also ich kenne ihn als ein fröhlicher Mensch und sehr positiv, zuversichtlich mit allem. Natürlich, also es ist bei ihm ähnlich, wenn etwas nicht stimmt mit seinen Bedürfnissen, ja, dann merkst du das schon.
Das kann ich bestätigen.
Aber weißt du was, ich verspreche dir, ich mache mal das Experiment mit ihm. Ich frage ihn mal.
Ah, das ist gut. Und dann können wir in der nächsten Sendung mal drüber sprechen, wie es ihm geht.
Ja, versprochen. Ja. Aber nicht allen geht es dann in Israel so gut, wie du siehst. Und diese paradoxen Ergebnisse, die schlagen sich auch woanders nieder, nämlich mit Überlegungen, nicht nur Überlegungen, mit einer schon sichtbaren Abwanderung.
Ah ja, okay. Das heißt, Menschen, also Israelis, die Israel verlassen.
Richtig. Und zwar vor allem diese Generation, die ich eben als die jüngsten genannt habe. Eben war das die Gruppe 15 bis 24. Ich denke, die etwas drüber, ja, 20 bis 30 und auch junge Familien mit Kleinkindern. Das ist schon nicht ein Tropfen hier und da. Es ist kein Haarriss, sondern es ist schon ein Strom. Da kann man schon von einem Gesellschaftsphänomen reden.
Okay. Also und das mal im Gegensatz zu Menschen, die noch nach Israel einwandern, ist das weniger geworden, auch wenn man das so miteinander vergleicht? Oder ist das gleichbleibend?
Das ist schon alleine mathematisch komplex, weil es über Abwanderung keine offiziellen Angaben gibt. Es gibt einfach kein Gremium, das erfasst. Und du kannst auch gar nicht wissen, wenn Leute gehen, sie wissen selbst nicht, für wie lang. Also irgendwann ergibt sich das doch aus dem geplanten Monat sind 4 Jahre geworden. Aber ab wann ist es eine Abwanderung? Aber weißt du was, es ist derart tief und breit. Ich schlage vor, wir machen eine nächste Vertiefung zum Thema Abwanderung aus Israel.
Das finde ich eine sehr gute Idee, weil das ist ja etwas, was Israel auch existenziell betrifft, was aktuell ist. Und vielleicht schaffen wir es ja, du hast ja Connection, Asaf, und du hast vorhin gesagt, in Israel kennt jeder jeden. Vielleicht finden wir sogar die eine oder andere Stimme, von Menschen, die Abwanderungsgedanken haben oder die dazu etwas sagen können. Du wirst das.
Also das ist das geringste Problem. Ja, genau. Das verspreche ich dir in großer Menge.
Dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, beenden wir dieses schöne Thema, was wir heute hatten. Glück. Ich fand es sehr spannend, Asaf, mit dir darüber auszutauschen, auch persönlich, aber auch was Israel betrifft. Danke für diese Idee. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal dann das Thema, was ist, wenn Menschen Israel verlassen? Was sind die Gründe? Was steckt dahinter? Das ist ein spannendes Thema und da freuen wir uns drauf. Bis dahin, wir sagen auf Wiederhören.